allen, die ich so nicht persönlich gesagt habe, ich wünsche auch euch gottesreichen Segen im neuen Jahr. Schön, dass wir uns am ersten Sonntag von 2019 hier wieder einfinden zu einem, denke ich, sehr interessanten, vielschichtigen Thema. Wozu lebe ich eigentlich? In der Advents- und Weihnachtszeit haben wir uns vielleicht mehr Gedanken gemacht, warum Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Heute wird es noch persönlicher. Warum bist du, warum bin ich hier eigentlich auf dieser Erde? 2019. Ein Vorteil gegenüber 2018 haben wir ja auf jeden Fall. Wir sind der Entrückung wieder ein Jahr näher. Ich denke, das dürfte uns schon wieder Mut geben, hineinzukommen, egal was dieses Jahr auch alles noch bringen wird. Gehörst du auch zu den Menschen, die sich so zur Jahreswende immer noch Gedanken machen, was soll besser werden, welche Vorsätze fasse ich für 2019 und mit welchem Erfolg? Manchmal hält das nicht lange an und sind die Vorsätze auch noch so gut. Woran liegt das? Vielleicht kann es der Apostel Paulus beantworten, wenn er in Römer 7, Vers 18 sagt, denn ich weiß, ich hoffe, auch jetzt wissen wir es, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Das ist so eine Sache. Ja, ich möchte doch, dass mein Leben gelingt. Ich möchte vorwärts kommen, endlich die Funde wieder runterkriegen. Aber wie schnell sind die Vorsätze dahin? Das hat mit unserer alten Natur zu tun. Paulus wusste, menschliche Vorsätze alleine reichen nicht aus. Wir müssen uns überlegen, trotz alledem überlegen, wie mag unsere Zukunft aussehen? Ganz entscheidende Fragen, die sich die Menschheit schon immer gestellt hat. Woher komme ich eigentlich? Wohin gehe ich? Und wozu lebe ich? Das gehört zum denkenden Menschen dazu. Und einer meiner ersten Gedanken heute Morgen, als ich aufwachte, da haben sich schon viel klügere Köpfe darüber Gedanken gemacht, als ich das heute tun kann. Ich muss sagen, dass ich viele Gedanken einem Buch entnommen habe, mit dem ich mich in letzter Zeit beschäftige. Leben mit Vision, Rick Warren. Nicht alles gut, aber vieles. Und dazu möchte ich einiges weitergeben. Zuvor aber möchte ich aus einem anderen Buch, nämlich Jesus, unser Schicksal, eine Geschichte vorlesen von Pastor Wilhelm Busch, die wahrscheinlich vielen von euch auch bekannt ist. Da kommt einmal ein junger Mann zu seinem alten Onkel und sagt, Onkel, gratuliere mir mal, ich habe das Abitur bestanden. Oh, wie schön, erklärt der Onkel. Hier hast du 20 Mark, kauf dir dafür zur Belohnung was Schönes. Und nun sag mir, was hast du jetzt vor? Jetzt werde ich studieren, ich will Jurist werden, antwortet der Junge. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Na, dann werde ich Assessor am Landgericht. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Na, Onkel, dann werde ich mich mal umsehen unter den Töchtern des Landes, werde heiraten und eine Familie gründen. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Ja, und dann werde ich hoffentlich mal ein großer Mann, Landgerichtspräsident oder erster Staatsanwalt. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Ja, Onkel, der Junge wird langsam nervös. Dann werde ich auch mal alt und pensioniert. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Na, dann ziehe ich in eine schöne Gegend, baue mir ein Häuschen und pflanze Erdbeeren. Was sagt der Onkel? Schön, sagt der Onkel. Und dann? Da wird der Junge ärgerlich. Na, dann stirbt man auch einmal. So, sagt der Onkel. Und dann? Da lacht der Junge nicht mehr. Er erschrickt bis in den Tod. Dann sterbe ich und dann? Und dann, fragt der Onkel. Onkel, antwortet er, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wie, sagt der Onkel, du hast das Abitur gemacht und bist so dumm, dass du nur von hier bis da denkst? Sollte ein Mensch, dem Gott einen Verstand gegeben hat, nicht ein bisschen weiterdenken? Was dann? Da erwiderte der Junge schnell, Onkel, was nach dem Tode kommt, weiß doch keiner. Das stimmt nicht, mein Junge, sagt der Onkel. Es gibt einen, der weiß Bescheid über das, was nach dem Tode kommt. Und das ist Jesus. Und der hat gesagt, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt. Und der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt. Nach dem Tode kommt Gottes Gericht. Und man kann verloren gehen oder man kann selig werden. Zumindest hat sich dieser junge Mann Gedanken gemacht über die Zukunft. Er hat nicht einfach nur so drauf losgelebt. Das ist schon mal gut. Wir alle sollen uns überlegen, was wollen wir aus unserem Leben machen? Wie sehen meine Ziele, meine Träume und Wünsche aus? Aber an wen oder was orientiere ich mich? An dem, was gerade in ist? Es gibt heute viele, viele Sachbücher, in denen es darum geht, erfolgreich zu sein, seine Ziele zu verwirklichen. Und ich sage mal, wenn man sich danach hält, unter glücklichen Lebensumständen ist und sehr diszipliniert ist, dann wird man auch einen gewissen Erfolg haben. Aber erfolgreich sein und den Sinn des Lebens erfassen, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Uns geht es darum, was ist der Sinn des Lebens? Warum lebe ich eigentlich? Bei diesen vielen Sachbüchern ist es ähnlich wie in unserer Geschichte, die wir gehört haben. Sie gehen nicht weit genug. Spätestens mit dem Tode hören die Überlegungen auf. Das ist zu kurz gedacht. Es ist besser, wir beschäftigen uns mit der Bibel, dem Wort Gottes. Wenn es um diese Fragen geht, was ist der Sinn des Lebens, wozu lebe ich eigentlich? Und wenn wir uns intensiv mit dem Wort beschäftigen, stellen wir sehr schnell fest, bei der erfolgreichen Planung, bei den Zielen, die ich mir stelle, geht es erstmal gar nicht um mich. Es geht um ihn. So wie die Bibel nicht mit dir und mir anfängt, sondern mit Gott. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir müssen bei Gott anfangen. Er hat einen Plan für unser Leben. Es geht gar nicht um die Verwirklichung meiner Wünsche und Ziele, müssen wir feststellen. In Kolosser 1, Vers 16 heißt es, die ganze Welt und auch du und ich sind von Gott erschaffen und wir sind für Gott erschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da ist jeder von uns eingeschlossen. Und wir sind nicht nur von ihm erschaffen, sondern wir sind angelegt auf eine Beziehung zu ihm. Gott hat sich ein Gegenüber geschaffen. Wir sind für Gott geschaffen. Das müssen wir im Auge behalten. Nur bei ihm finden wir unseren Ursprung und unsere Identität und Bedeutung. Unser Schöpfer hat nicht nur einen Plan mit der gesamten Welt, sondern mit jedem Einzelnen von uns. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir erkennen, was ist der Plan Gottes für mein persönliches Leben? Was ist Gottes Ziel mit uns? Dazu ist unter anderem der Jesus gekommen. In Johannes 10, 10 sagt er, ich bin gekommen und ich gebe euch Leben, ein erfülltes Leben. Dazu ist er gekommen. Nicht 70, 80 Jahre und das war's. Ein erfülltes Leben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir bei Gott anfangen. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Jeder andere Weg, jede andere Methode führt automatisch in eine Sackgasse. Möchtest du zu den Menschen werden, zu dem Gott dich ins Leben gerufen hat? Höre auf, den Trend dieser Welt nachzumachen und versuche, dich selbst zu verwirklichen. Höre auf damit. Es geht nicht in erster Linie um dich. Der Prophet Zacharja in Kapitel 4, Vers 6 teilt mit: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Nicht indem ich meine To-Do-Liste wortwörtlich erfülle, wobei ich nichts dagegen sagen will. Aber wir müssen immer wieder im Auge behalten, dass es nicht letztendlich meine Kraft ist, mein Können, mein Wissen, sondern es soll durch seinen Geist geschehen. Bei all unseren Überlegungen, warum und wozu ich auf dieser Erde lebe, müssen wir begreifen, dass wir als Kinder Gottes hier auf Erden in einem geistlichen Kampf sind. Wir müssen uns unter die Führung des Heiligen Geistes stellen. Und in Epheser 6, eine bekannte Stelle, heißt es doch ab Vers 10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Diejenigen, die unter uns verheiratet sind, die wir dem Herrn nachfolgen, haben wir uns schon mal gewundert, dass es trotzdem in unserer Ehe Zwistigkeiten geben kann? Liegt das an mir? Liegt das am Ehepartner? An beiden? Ja, aber es liegt auch daran, dass es finstere Mächte gibt, die unsere Ehe, die unsere Familie, die unsere Gemeinde kaputt machen wollen. Und so wichtig ist es, dass wir immer wieder zu ihm kommen, dass wir in ihm bleiben. Und auch wenn wir Überlegungen machen, was ist mein Ziel, wozu lebe ich, müssen wir immer wieder im Auge behalten. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Das Ziel ist uns von Gott vorgegeben. Einerseits können wir ohne Jesus Christus nichts tun. Andererseits haben wir alles dran zu geben, um unseren Teil dazu beizutragen. Der Prophet Jeremia sagt in 48. Kapitel, an Anfang von Vers 10, verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Also irgendwie ist hier doch eine Aktivität von uns gefordert. Ja, es ist das Wirken Gottes, aber wir sind mitgefordert, das Ganze nicht lässig zu machen. Vielleicht stehst du in einem Dienst für den Herrn. Mach es nicht lässig. Es ist ja eine klare Warnung ausgesprochen. Nur gute Vorsätze treffen und dann den Herrn machen lassen, reichen nicht aus. Wie sagte mal jemand, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Deswegen macht der Herr Jesus sein Jüngern es sehr deutlich in Matthäus Kapitel 16, was die Nachfolge betrifft. Er sagt ab Vers 24 bis 26, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Das ist eine wichtige Frage. Leben bedeutet, sich für Gottes Ziele zu interessieren und sich dafür gebrauchen zu lassen. Es bedeutet auch nicht, dass wir Gott in unser Leben aufnehmen, damit er meine Ziele, meine Pläne segnet, sondern es geht darum, dass wir im Gleichklang mit seinem Willen finden. Dann werden wir erfülltes Leben haben. Was sind die wichtigen Dinge, die Gott von uns sehen möchte? In Epheser 2, Vers 10 finden wir vielleicht eine Antwort. Da heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Jesus Christus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wozu sind wir geschaffen? Damit wir die Werke, die von Gott kommen, damit wir in ihnen wandeln sollen. Noch einmal die Frage, sind wir da bereits auf dem richtigen Wege? Sind seine Ziele, oder besser gesagt unsere Ziele, im Gleichklang mit Gottes Absichten? Fragen wir uns das einmal. Es ist gut, dass wir über ein sinnerfülltes Leben, über dieses Thema nicht spekulieren müssen, nicht schlaue Bücher fragen müssen. Nein, unser Schöpfer will es offenbaren. Wir können nicht darüber nachdenken und es finden, es muss uns offenbart werden, was der Sinn des Lebens ist. Ob wir nun einen Rasierapparat kaufen oder ein Auto, was wird immer beigegeben? Eine Gebrauchsanweisung. Fachleute, die sich damit auskennen, schreiben genau, wie das Gerät zu laufen hat, wie es richtig funktioniert, wie ich es bedienen muss. Also ich weiß von meinem Auto, es ist nicht mein erstes, aber so ein dicker Wälzer. Was alles zu berücksichtigen ist, Matthias könnte davon ein Buch schreiben, damit das Auto vorschriftsmäßig fährt, damit es funktioniert. Aber wie sieht es mit uns aus? Es gibt eine Betriebsanleitung auch für dein Leben. Es ist die Bibel. Die Bibel, dort teilt uns der Schöpfer mit, wie er uns sieht, wie wir reibungslos, sage ich mal, laufen können. Die Bibel erklärt uns, wie wir zu leben haben, wie unser Leben funktionieren kann. Wir entnehmen der Heiligen Schrift, was wir vermeiden sollten, aber auch, was wir von der Zukunft erwarten können. Mal unter uns gesagt, wäre es nicht klug, dass wir diese wunderbare Betriebsanleitung immer wieder zur Hand nehmen, nicht erst, wenn unser Motor kaputt ist, sondern dass wir darin lesen und wichtig, auch danach handeln. Warum sollten wir nicht das Jahr 2019 zum Jahr der Bibel für uns persönlich machen? Gerade in den ersten Tagen dieses Jahres, lasst uns ganz regelmäßig das Wort Gottes studieren. Das ist ein gutes Fundament für den Rest des Jahres. Gott spricht in erster Linie durch sein Wort zu uns. Dort teilt er uns seine Absichten mit. Wozu lebe ich eigentlich? Wenn wir die Medien verfolgen, wenn wir unsere Mitmenschen betrachten, die könnten uns viele Antworten geben. Vielleicht, damit alle unsere Ansprüche in Erfüllung kommen. Natürlich, das Wort Gottes sagt uns etwas ganz anderes. 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 17. Dort steht geschrieben, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Warum denn? Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt ewiglich. Wer den Willen Gottes tut, wer sich nicht unbedingt dem allgemeinen Trend anpasst, der bleibt ewiglich. Der Wille Gottes. Was ist der Wille Gottes denn? Römer 12, Vers 2 gibt da auch eine Antwort. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Hier sagt der Apostel Paulus eigentlich das Gleiche wie der Apostel Johannes eben. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was ist der Wille Gottes? Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wisst ihr, durch Jesus Christus allein haben wir Anteil an seinem Heil, an einem Leben aus Gott. Dazu hatte uns Gott von Anfang an bestimmt. Das war sein Plan. Das ist der Wille für unser Leben. In Epheser 1, Vers 11 nennt uns der Text drei Einsichten über Sinn und Ziel unseres Lebens. Wie gesagt, der Text lautet am Anfang, durch Christus haben wir Anteil erlangt an seinem Heil. Das Erste, was wir hier erkennen, du und ich, wir finden unsere Identität, wir finden den Sinn des Lebens nur in Jesus Christus. Nur wenn wir in eine Beziehung mit ihm eintreten. Das ist das Grundvoraussetzliche. Lebst du in einer Beziehung mit Jesus Christus? Oder lebst du vielleicht nur religiös? Lebst du am Sonntag für ihn und von Montag bis Samstag für andere Dinge? Zweitens, Gott hat uns einen tieferen Lebenssinn gegeben. Längst bevor wir existierten. Noch einmal Epheser 1, Vers 11. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, lange bevor wir an uns gedacht haben, hat Gott an dich gedacht. An dein Leben, an das, was wir hier auf Erden für einen Auftrag haben. Wir können uns sicherlich vieles aussuchen. Unseren Beruf, unseren Ehepartner, was ich heute Mittag essen möchte und vieles mehr. Aber den Sinn des Lebens, den können wir uns nicht aussuchen. Den möchte Gott dir und mir offenbaren. Durch den Heiligen Geist und durch sein Wort. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt. Das war sein Plan und Wille für uns. Der Sinn meines und deines Lebens steht in einem viel größeren Zusammenhang, den Gott für die Ewigkeit geschaffen hat. Das menschliche Denken ist oft nur von heute auf morgen. Unser Leben, der Sinn unseres Lebens geht viel, viel weiter aus Sicht unseres Schöpfers. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang, wenn wir überlegen, woher komme ich, wohin gehe ich und wozu lebe ich, dass wir kein Zufallsprodukt sind. Wir leben nicht zufällig hier, sondern wie es König David schon in den Psalm 139 zum Ausdruck bringt. Herr, so beginnt es, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Ich weiß noch nicht, was ich in 10 Minuten sagen werde. Der Herr weiß es schon genau. Ich erinnere mich an einen jungen Bruder vor etlichen Jahren, der sagte so, jung im Glauben, na Gott kann ja nicht wissen, was ich morgen esse, ich selber weiß es ja noch nicht mal. Nee, er irrt. Gott weiß es. Und Psalm 139, noch die wunderbaren Verse 14 bis 16, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Gott hat dich gewollt, weißt du das? Gott hat einen Plan für dich. Ich weiß nicht, ob alle Menschen auf der Welt dich gern haben. Gott ja. Wunderbar hat er uns geschaffen. Wunderbar sind seine Werke. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Unser Leben ist bei Gott schon abgelaufen, schon zu einem guten Ende gekommen. Gott hat dich und mich gewollt. Alles, was er erschafft, erfüllt einen bestimmten Zweck. Jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch, den er erschaffen hat. Selbst diese Erde, die so wunderbare Bedingungen für seine Geschöpfe hat, hat er wunderbar gemacht. Mit einem bestimmten Zweck. Hast du darüber schon mal intensiv nachgedacht? Und da müsstest du eigentlich spüren, welch eine tiefe Liebe von Gott dahinter steckt. Dass er alles so wunderbar gemacht hat. Welch ein Wohlwollen, welch eine Liebe. Und wir lesen ja auch im ersten Johannesbrief im Kapitel 4, dass Gott Liebe ist. Und er liebt nicht nur mit Worten. Er hat es in der Tat vollzogen, dass er uns Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gesandt hat, der für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat, damit du und ich ein sinnerfülltes Leben führen können, wenn wir dieses Geschenk Gottes persönlich annehmen. Um den Grund unseres Daseins zu erkennen, gilt es, in dieser Liebe und in diesem Wohlwollen Gottes zu bleiben, zu kommen und zu bleiben. Wie kommen wir hinein? In Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn, den Herrn Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich hoffe und wünsche, dass du das erfahren hast oder dass du diese Erfahrung jetzt tust. Ich möchte bei unserem Gesamtthema, wozu lebe ich eigentlich, jetzt auf 5 Punkte kurz zu sprechen kommen, was einen Menschen eigentlich so antreibt in seinem Leben. Jeder Mensch wird von verschiedenen Dingen angetrieben. Und die häufigsten möchte ich einmal erwähnen. Und du und ich, wir dürfen prüfen, sind das auch unsere Erfahrungen? Sehe ich mich irgendwo wieder? Das Erste, viele Menschen werden von Schuld getrieben. Und das hat der Georg schon in der Einleitung zitiert, was auch ich mir hier aufgeschrieben habe, den 32. Psalm. Gerade der spricht davon, wie schwer es ist, wenn wir aufgrund unserer Vergangenheit Schuld auf uns getragen haben und das mit uns herumschleppen. Ich will nur die ersten 2 Verse noch einmal lesen. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Die Bibel ist realistisch. Sie sagt ja nicht, glücklich ist, wer noch nie gesündigt hat oder keine Schuld hat. Das gibt es nicht. Alle sind wir abgewichen. Alle sind wir schuldig geworden. Aber glücklich ist, wenn wir diese Sünde bekannt haben und wenn Gott sie uns vergeben hat. Und was hat er dann mit der Sünde gemacht? Er hat sie da ins Meer geworfen, wo es am tiefsten ist. So eine lange Angel gibt es gar nicht, dass wir die da eigentlich wieder rausholen können. Das ist so wichtig, denn Menschen, die von der Schuld getrieben sind, die werden nicht richtig froh. Die schauen zurück, erinnern sich an die Vergangenheit, an ihr Versagen und die negativen Erinnerungen beeinflussen ihr Leben. Zum Beispiel, als Kain seinen Bruder Abel erschlug. Was lesen wir da in 1. Mose 4, Vers 12? Diese Schuld trennte ihn von der Gegenwart Gottes und Gott sagte zu ihm, unstet und flüchtig wirst du sein auf der Erde. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Schaut euch mal die Menschen an. Ich glaube, viele könnten das unterschreiben. Immer wieder werden sie getrieben. Irgendwie müssen sie immer wieder was Neues anfangen. Ruhelos, rastlos. Nach der guten Nachricht heißt dieser Vers: Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde umherirren. So lange, bis du sagst, jetzt Schluss, jetzt bekenne ich die Schuld und dann gehe ich durch die Gnade Gottes weiter. Mir ist vergeben. Etwas, woran auch viele Menschen gebunden sind, wovon sie getrieben werden, ist Wut und Bitterkeit. Bist du vielleicht schon mal verletzt worden? Ich glaube bestimmt. Ich sage dir, lass deinen Schmerz los, indem du anderen vergibst. Auch hier haben wir ja den Psalm 32 noch einmal vor Augen, wo wir den Segen der Vergebung erleben, auch den du anderen zusprichst. Wir können die Vergangenheit nicht verändern, die Erlebnisse, die wir hatten, aber wir dürfen nicht dran festhalten. Wir dürfen daraus lernen und loslassen. Heißt es nicht im Vaterunser, vergib uns unsere Schuld? Wie geht's weiter? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Merken wir, dass da ein Zusammenhang ist. Gott vergibt uns unsere Schuld. Gott möchte, dass wir unserem Schuldigen vergeben. Davon hat der Betroffene Segen und ich selber auch. Wenn ich vergebe. Können wir das denn so ohne weiteres? Oder findet ihr, dass das schwer ist, wenn man wirklich einmal richtig verletzt worden ist? Ich glaube, aus eigener Kraft können wir es nicht. Aber in der Kraft Gottes, das geht so weit, dass wir dann aufgefordert werden, sogar unsere Feinde zu segnen. Viele, auch gerade in der heutigen Zeit, werden von Angst getrieben. Auch das blockiert einen Menschen, den Ziel seines Lebens zu finden. Ängste können die unterschiedlichsten Ursachen haben. Manche liegen weit zurück. Ich erinnere mich persönlich an ein Beispiel, wo ich als Junge mit einem Freund hier in Hannover durch die Allenriede gelaufen bin, durchs Gebüsch. Und dann hörten wir ihn plötzlich knurren. Einen großen Hund, einen Jagdhund, der zusammen mit dem Förster dort kam. Und was macht der Hund natürlich? Er springt mich an und ich gucke genau in seine fletschenden Zähne. Das war keine schöne Situation für mich. Er hat mich zwar Gott sei Dank nicht gebissen, ich ihn übrigens auch nicht, aber das hat mich ganz schön geprägt. Noch viele, viele Jahre später habe ich auf der Straße lieber einen großen Bogen gemacht, wenn da ein großer Hund vorbeikam. Und so gibt es die verschiedensten Ängste, die man hat. Der Jesus sagt ja auch in Johannes 16, Vers 33, in der Welt haben wir Angst, da werden wir bedrängt. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich glaube, je enger wir mit dem Herrn zusammengehen, wo wir ihm vertrauen, lernen wir auch, die Ängste loszulassen. Wir müssen dahin kommen, dass die Furcht uns nicht kontrolliert. Dass wir wissen, er hat alles in seiner Hand. Mir passiert nichts, was er nicht zulässt. Wenn wir immer wieder nur ängstlich durch diese Welt gehen, dann verpassen wir auch manche guten Möglichkeiten, die uns das Leben bietet, weil wir ängstlich davor zurückschrecken. Viele Menschen werden von Angst getrieben. Aber viele, und das betrifft nicht nur Dagobert Duck, werden getrieben von materiellen Wünschen. Der vierte Punkt, den ich hier anführen möchte. Der Wunsch zu besitzen wird zu dem einzigen Lebensziel. Das Bankkonto immer weiter auffüllen. Aber ist das die Gesinnung Jesu? Wohl kaum. Er wurde arm für uns, damit wir reich würden. Aber was für ein Reichtum ist damit gemeint? Da wurde mal ein Prediger gefragt, ist es eigentlich Sünde, reich zu sein? Nicht unbedingt. Ist es nicht Sünde, sich Schätze zu sammeln? Nein. Es kommt darauf an, ob du diese Schätze für den Himmel sammelst oder für die Erde. Ist es nicht so, dass die wichtigsten Dinge in unserem Leben eben gerade nicht die Dinge sind, nicht das, was ich anfassen kann? Allerspätestens mit dem Tode muss ich es doch loslassen. In Matthäus 6, Vers 19 und folgende wird das sehr deutlich. Das kann man sich in Ruhe einmal nachlesen, wo der Jesus in seiner Bergpredigt darauf eingeht, was wirklich wichtig ist. Wir sollen nicht dem Mammon vertrauen. Ihm dürfen wir vertrauen. Ja, und noch ein weiterer Punkt, wovon viele Menschen angetrieben werden für ihr Leben. Das ist das Bedürfnis nach Anerkennung. Bevor wir aus dem Haus gehen, noch ein Blick in den Spiegel. Wie werde ich ankommen bei den anderen? Ständig machen wir uns Sorgen darüber, was andere wohl über uns denken. Ist uns allen natürlich ganz fremd, oder? Von wem möchtest du anerkannt werden? In Matthäus 6, 24 sagt der Jesus einmal, niemand kann zwei Herren dienen. Suchst du die Anerkennung bei Menschen oder bei dem Herrn? Wenn man sich von den Meinungen anderer Menschen kontrollieren lässt, läuft man Gefahr, Gottes Ziele für das eigene Leben zu verpassen. 5 Dinge, die uns davon abbringen können, ein erfülltes Leben zu führen. Getrieben von Schuld oder auch Wut und Bitterkeit, von Angst getrieben, der Wunsch nach materiellem Reichtum oder Anerkennung. Kommt alles bei vielen Menschen vor, glaubt es mir. Dem möchte ich 5 positive Dinge gegenüberstellen. 5 Vorteile, wenn wir stattdessen ein sinn- und zielorientiertes Leben führen. Denn wenn du das Ziel deines Lebens kennst, gibt das deinem Leben einen tiefen Sinn. Manfred Siebald sagte zu Recht in seinem Lied, ohne Gott geht es in die Dunkelheit. Ohne Gott hat das Leben kein Ziel. Und ohne Ziel ist das Leben belanglos, oberflächlich und sinnlos. Diese Erfahrung hat auch der weise Salomo niedergeschrieben in seinem Buch Prediger. Und ich möchte davon nur mal einen kleinen Teil zitieren aus Prediger 8, Vers 17. Der Mensch, der das Werk nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Wie sehr der Mensch sich auch abmüht, es zu erforschen, so ergründet er es nicht. Und selbst wenn der Weise behauptet, es zu erkennen, er kann es doch nicht ergründen. Es geht immer wieder darum, was ist der Sinn des Lebens? Warum lebe ich eigentlich? Und das ist ja in dem Buch Prediger markant, die Sichtweise unter der Sonne, die hier beschrieben wird, die irdische Sichtweise. Viele Menschen sehen das Leben so unter der Sonne. Aber wir sollten das Leben so sehen, wie es über der Sonne erscheint, wie Gott es sieht. Das ist die wunderbare Alternative. Es gibt Hoffnung. Und das ist so lebenswichtig wie Wasser und Luft. Das hat auch einmal der Prophet Jesaja zum Ausdruck gebracht in Kapitel 29. Ein Wort zunächst an das Volk Israel gemünzt. Auch wir dürfen es für uns nehmen. Nicht Jesaja, das ist ein Kollege Jeremia. Entschuldigung. Jeremia 29. Wunderbare Verse, ab Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, Geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf dich hören, auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wenn das deine Erfahrung ist, dann wirst du ein sinnerfülltes Leben führen. Wenn du das Ziel deines Lebens kennst, hat es einen weiteren Vorteil. Es vereinfacht dein Leben. Warum? Wir müssen nicht bei jeder Entscheidung überlegen, was mache ich jetzt? Wenn das Ziel klar vor Augen ist, dann tue ich die Dinge, durch die ich zu diesem Ziel finde. Dein Ziel bestimmt, was wichtig ist und was nicht. Menschen, die planlos leben, die sich so dahintreiben lassen, die wundern sich oft, warum sie so oft Stress haben, Freudlosigkeit, warum das Leben so schwer ist. Menschen mit einem Ziel, die wissen, wo es lang geht. Das vereinfacht unser Leben. Matthäus 6,33, da sagt der Jesus, was eigentlich unser Ziel ist. Verwirkliche dich nicht selbst, sondern trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir hinzugetan werden. Wer das praktiziert, wird eine gesündere Zeiteinteilung erfahren, einen einfacheren Lebensstil führen. Wie sagte mal jemand, weniger ist oft mehr, übersichtlicher. Und wenn wir so leben, werden wir einen tiefen inneren Frieden erhalten. Das ist doch so wichtig in unserer unruhigen Zeit. Wenn du das Ziel deines Lebens kennst, drittens, gibt das deinem Leben eine klare Richtung. Wer dafür prädestiniert war, ist der Apostel Paulus. Ist das nicht unwahrscheinlich, wie dieser eine Mensch das Evangelium fast im Alleingang im gesamten Römischen Reich verkündigt hat? Wie war das möglich? Er selbst gibt eine Antwort in Philipper 3, 12 bis 14. Epheser, Philipper 3, da sagt er diese erstaunlichen Worte ab Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, auch er war nur ein Mensch. Aber ich jage ihm nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten und strecke mich aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das war ein zielgerichtetes Leben. Eine klare Richtung, nicht zurück. Er hat ja auch das Beispiel gebracht von Sportlern, die vielleicht in der Arena laufen. Du, wenn du als Läufer als erstes durchs Ziel gehen willst, dann kannst du während des Laufens nicht die Umgebung dir betrachten. Oh, da sind auch schöne grüne Bäume. Und mal sehen, ob ich unter den Zuschauern jemanden kenne. Du wirst nicht als erstes durchs Ziel gehen. Eine klare Zielausrichtung. Und Kinder Gottes sollten sie haben. So wie der Apostel Paulus. Er wusste um seine Berufung. Er wusste um seinen Auftrag. Und Gott gab ihm die Kraft. Und er richtete sich ganz in diese Richtung ein. Und ich glaube, auch bei uns ist es so. Was ist unser Ziel? Wir können nicht auf sämtlichen Hochzeiten tanzen. Das geht nicht. Weniger ist mehr. Wenn du das Ziel deines Lebens kennst, spornt dich das an. Ein klares Ziel, da gehen wir mit Freude und Energie an die Sache heran. Nun möchte ich mal ein Beispiel aus unserer Gemeinde nehmen. Der allseits beliebte Gemeindereinigungstag. Warum sind wir die letzten Male so freudig an die Sache rangegangen und haben die Gemeinde so auf Hochglanz gebracht? Weil eine klare Zielanweisung da war. das und das und das ist zu erledigen, dort und dort stehen die Instrumente, die wir dazu brauchen. Man wusste, woran man ist, man hatte das Ziel vor Augen. Und das führt zu einem erfüllten, zu einem zielgerichteten Leben. Sinnlose Arbeit, wenn wir gar nicht wissen, wozu die da ist, die macht uns nur frühzeitig kaputt. Oft gar nicht mal die Menge der Arbeit, sondern wenn wir gar nicht wissen, warum machen wir das. Nein, wenn du das Ziel deines Lebens kennst, spornt es dich an. Und als letztes, was sehr wichtig ist, was wir vielleicht noch gar nicht so intensiv uns angeguckt haben, wenn du das Ziel deines Lebens als Kind Gottes kennst, bereitet dich das auf die Ewigkeit vor. Viele Menschen unternehmen manches, damit ihre Angehörigen sie in guter Erinnerung behalten oder die Nachwelt, am liebsten ein Denkmal setzen. Die Nachwelt soll über mich denken, natürlich positiv. Aber ist das wirklich entscheidend? Nein, viel entscheidender ist, dass Gott einmal über uns, über unser Leben ein Urteil sprechen wird. Laut Römer 14, Vers 10 werden wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Das steht jetzt nicht direkt in der Bibel, aber was könnten das für Fragen sein, die Gott uns stellen wird? Vielleicht zwei wesentliche Fragen. Erstens, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Ich habe ihn extra in diese Welt geschickt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was hast du mit diesem Angebot Gottes gemacht? Die Beantwortung dieser entscheidenden Frage regelt das, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. In der ewigen Gottesferne oder für alle Zeit bei ihm in der Herrlichkeit. Die zweite Frage ist mehr in diese Richtung: Was hast du aufgrund dessen, auf dieser Erkenntnis hinauf getan? Wie hast du dein Leben gelebt? Ich habe dir Gaben gegeben, ich habe dir Talente gegeben, ich habe dir Gesundheit gegeben, Kraft gegeben, Gottes Kraft. Was hast du daraus gemacht? Hast du so weitergelebt wie vor deiner Bekehrung? Oder hast du eine 180-Grad-Wendung erfahren und für die Werke Gottes gelebt? Die Beantwortung dieser Frage entscheidet darüber, wie wir in der Ewigkeit beim Herrn leben werden. Der Apostel Paulus hat sich offensichtlich schon zu Lebzeiten diese beiden Fragen gestellt und eine Antwort gefunden. In Philipper 1, 21 sagt er: Das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Daher lehre auch uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das sollten wir immer wieder in unsere Lebensplanung mit hineinnehmen. Ja, ich denke, wir kommen zum Ende und ich möchte die vielen, vielen Gedanken ganz kurz zusammenfassen. Man kann sicherlich nicht alles behalten, aber wozu lebe ich eigentlich? Fragen wir nicht Hinz und Kunz, wenden wir uns an die Bibel. Fragen wir Gott, denn es geht zunächst gar nicht um mich und die Verwirklichung von mir, sondern es geht um ihn, der uns geschaffen hat. Er hat uns nicht nur geschaffen, er hat uns für ihn geschaffen, damit wir in den Wegen wandeln, die er für uns bereitet hat. Kennst du seine Wege für dich persönlich? Voraussetzung ist, dass du in einer Beziehung mit Jesus Christus lebst. In 2. Korinther 5 steht geschrieben, in Vers 17, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wenn etwas neu geworden ist, wie es hier steht, dann trifft auch Vers 14 und 15 ein, denn die Liebe Christi drängt uns. Das ist unsere Motivation. Da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist, und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, und damit sind auch du und ich gemeint, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Denk daran, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Verbindung heraus, zählt es einzig für Gott zu leben. Das heißt, im Heiligen Geist zu wandeln. Durchdenken wir doch einmal diese Tage. Wozu lebe ich eigentlich? Wie sieht mein Leben aus? Ich wünsche dir persönlich für 2019 ein ziel- und sinnerfülltes Leben und möchte schließen mit der Stelle aus Philipper Kapitel 4, Verse 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. In Christus Jesus. Amen.